ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ja, mit dem Bruch der Koalition, da haben wir in diesen Tagen in Berlin einen politischen Scherbenhaufen. Grund genug, darüber zu reden, das machen wir mit Efi Seibert, der Leiterin des SWR Hauptstadtstudios. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und du bist mit Kanzler Olaf Scholz aktuell auf Dienstreise in Budapest beim Europagipfel. In welchem Gemütszustand erlebst du da Olaf Scholz?
Es ist eigentlich ganz merkwürdig, dass der Kanzler den Eindruck vermittelt, als ginge alles ganz normal weiter. Er ist ein kleines bisschen angeschlagen, aber er wirkt längst nicht so angefasst wie zum Beispiel Christian Lindner, der ja dann doch ein bisschen rote Augen hatte zwischendurch, vor allen Dingen, als er seine Entlassungsurkunde bekam. Oder Robert Habeck, der wirklich tief gebeugt durch die Gegend geht und der Eindruck vermittelt, man müsse jetzt wirklich das Land retten. Scholz macht einfach weiter und versucht dadurch vielleicht auch den Eindruck zu erzeugen, dass er eine handlungsfähige Regierung leitet. Und er geht hier eben jetzt in Budapest zu den EU-Kollegen, redet mit denen und sagt auch, die haben ja Ähnliches erlebt. Macron ist auch da, der hat ja auch gerade Neuwahlen hinter sich. Also er stellt das so dar, als geht es jetzt einfach weiter erstmal.
Da saß ich vorgestern abends auf dem Sofa, um mir die Analyse zur US-Wahl anzuschauen und war live beim Zerfall unserer Bundesregierung mit dabei. Efi Seibert, die Leiterin unseres Hauptstadtstudios, ist zugeschaltet in SWR1 Leute auf Dienstreise mit dem Bundeskanzler in Ungarn. Olaf Scholz hatte vorgestern also die Reißleine gezogen und die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner angekündigt. Dass es zu einem Koalitionsbruch kommen könnte, das wurde vorher schon spekuliert. Hat dich der Zeitpunkt dann jetzt doch überrascht?
Ja, natürlich hat mich der Zeitpunkt überrascht, wie eigentlich alle anderen auch. Denn man hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass die Wahl von Donald Trump dazu führt, dass die Deutschen sich dann doch etwas mehr zusammenreißen und nicht vielleicht am selben Tag, an dem die Welt darüber spricht, was passiert denn jetzt, wenn Donald Trump an der Macht ist, dass da die deutsche Regierung die Reißleine zieht. Also das war schon wirklich ein Zeitpunkt, mit dem haben wir nicht so richtig gerechnet. Auf der anderen Seite war dieser Koalitionsausschuss ja auch schon länger angekündigt und man hat immer drauf geguckt und gedacht, oh, was wird wohl, wenn die am Mittwoch da im Kanzleramt zusammensitzen, nach den ganzen Papieren, die da vorher kamen, wird das halten.
Werden wir eigentlich jemals erfahren, von wem diese Trennung jetzt ausging? Von Christian Lindner oder dann doch von Olaf Scholz? Oder ist er ihm nur zuvor gekommen? Da gibt es ja verschiedene Versionen, oder?
Ja, wir erfahren das täglich. Je nachdem, wen man fragt, erzählen die immer ihre eigene Geschichte. Und darum geht es natürlich auch jetzt und immer in der Politik, dass man seine Version der Geschichte darstellt, dass man sich entweder als Opfer, der von den anderen betrogen wurde, oder als derjenige, der das Heft des Handelns übernommen hat, darstellt. Also es hat natürlich eine Menge mit Symbol auch zu tun. Also es gibt verschiedene Varianten, aber so ziemlich einig sind sich alle, dass es ums Geld ging. Woran ja die meisten Partnerschaften offensichtlich auch dann scheitern. Geld und dass man den Charakter des anderen plötzlich entdeckt und nicht mehr leiden kann. Das ist in der Politik offensichtlich nicht anders. Beim Geld ging es tatsächlich darum, dass der Kanzler wohl gesagt hat, wir müssen mehr Geld außerhalb des Haushalts beiseite schaffen, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen, gerade wenn man nicht weiß, was in den USA los ist. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise die Schuldenbremse umgehen. Und da hat Christian Lindner als Finanzminister ja schon mal einen Reinfall erlebt, weil ihm das Bundesverfassungsgericht dazwischen gegrätscht ist. Und der muss wohl gesagt haben, wenn wir da nicht mitmachen, schmeißt du mich dann raus. Oder wenn wir mitmachen, aber dann danach sagen, okay, wir haben das jetzt noch mitgetragen als Haushalt, aber dann möchten wir gerne Neuwahlen, schmeißt du mich dann raus. Und dann sind wohl alle in die Pause gegangen, um kurz zu beraten. Dann wurde das an die Presse durchgestochen und das muss wohl den Ausschlag gegeben haben für den Kanzler zu sagen, also wenn hier aus diesen internen Runden Dinge an die Presse gehen, dann ist das Vertrauen endgültig hin. Und dann muss er wohl Christian Lindner gesagt haben, das war's. Ich möchte nicht mehr länger mit dir als Finanzminister in meiner Regierung arbeiten.
Also geht's auch um sowas wie Loyalität?
Definitiv. Das haben wir ja hinterher auch in dieser, ja, man möchte fast sagen, Wutrede des Kanzlers gehört, wo er wirklich auch persönlich den Charakter von Christian Lindner sehr, sehr kritisiert hat. Ich glaube, er hält ihn wirklich für verantwortungslos. Er ist zutiefst verletzt von der Art und Weise, wie Christian Lindner ihn in seiner Sicht immer hintergangen hat, sein Vertrauen missbraucht hat, aus seinem Ministerium heraus quasi so eine Opposition innerhalb der Regierung gemacht hat, immer dagegen war, manchmal sagt er auch immer schlechte Laune verbreitet hat. das ist offensichtlich wirklich auch ein persönlicher Bruch zwischen diesen beiden, der sich dann in diesen Ampeljahren vollzogen hat. Weil am Anfang waren die ja eigentlich so wie Best Buddies. Also Christian Lindner hatte so eine Art Welpenschutz als derjenige, der aus dem anderen Lager kommt und ein bisschen mehr beschützt werden muss. Das ist komplett daneben gegangen.
Evi, es geht ja alles so schnell in diesen Tagen. Lass uns kurz noch ein Wort verlieren über, wie nenne ich ihn denn jetzt, den Übergangsfinanzminister Jörg Kukies. Was ist das für ein Mensch?
Der kommt aus Rheinland-Pfalz, der ist eigentlich Banker, der hat in den USA und in Paris studiert und war dann bei einer großen Bank und hat offenbar irgendwann mal den Kanzler kennengelernt. Er ist auch ein bisschen vorgeprägt politisch, weil er war in seiner Jugend in Rheinland-Pfalz auch, glaube ich, Juso-Vorsitzender. Und in dieser Rolle muss er wohl auch immer wieder mit den Politikern der SPD zusammengekommen sein. Und irgendwann hat der Kanzler gesagt, möchtest du nicht die Seiten wechseln, statt das Big Money im Banking-Sektor im Großen zu machen, möchtest du nicht lieber in die Politik kommen. Und dann ist er ins Finanzministerium zu dem damaligen Finanzminister Scholz und hat den damals beraten. Und er hat ihn dann schließlich mit ins Kanzleramt genommen als Wirtschaftsberater. Und nun ist er eben tatsächlich Finanzminister für kurze Zeit.
Evi, am Mittwoch, Olaf Scholz, dieses Statement von ihm, du hattest es gerade schon mal so ein bisschen emotional versucht einzuordnen, weil ich kann den Bundeskanzler emotional nicht so gut lesen, gebe ich zu. Du sagst, das war der wütende Scholz. Es war aber auch, wenn dann, so ein vorgeschriebener Wutausbruch vom Teleprompter, oder?
Das stimmt. Also das hat ja Christian Lindner hinterher auch gleich thematisiert, indem er sagt, das war ein kalkulierter und das war alles Absicht, denn er hatte seine Rede ja schon vorgeschrieben und auf diesen Teleprompter, wer das nicht weiß, das sind quasi Schrift, man kann sein Manuskript quasi ablesen in der Kamera und muss sich dann nicht auswendig alles lernen. Das war tatsächlich wohl vorbereitet, aber es scheint nicht die einzige Rede gewesen zu sein, die vorbereitet war, weil offensichtlich hat sich der Kanzler auf alle Szenarien vorbereitet. Es gab wohl drei Reden, zumindest sagt das die Gerüchteküche. Eine für den Bruch der Ampel, dass Lindner hinschmeißt, eine für die, dass er rausgeschmissen wird und eine für die, dass es irgendwie weitergeht. Und die eine, die er dann gehalten hat, war die tatsächlich, nachdem er Lindner rausgeworfen hat. Und die war auch dementsprechend emotional und da hat er, glaube ich, auch alles, was er in letzter Zeit für Lindner empfindet, reingepackt.
Ja, die war ordentlich deftig. Hat dich Scholz mit der Deutlichkeit seiner Worte überrascht?
Ja, muss ich sagen, weil Scholz ist ja sonst jemand, der wirklich immer versucht auch zu moderieren, der jetzt nicht jemand ist, der permanent auf den Tisch haut. Und ich war auch ehrlich gesagt, ich habe das ja auch selber live mitbekommen, ich war hin und her gerissen, weil auf der einen Seite fand ich es gut, dass man mal zeigt, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist. Also, dass der Kanzler tatsächlich sagt, dass er die ganze Zeit das Gefühl hatte, von seinem Finanzminister getäuscht zu werden, hintergangen zu werden, dass er ihn für charakterlich kleinkariert hält. Also, dass man einfach mal so einen Einblick bekommt. Auf der anderen Seite habe ich mich die ganze Zeit gefragt, muss ein Kanzler oder darf ein Kanzler so reden? Weil es hatte auch so ein bisschen was von Nachtreten und es war jetzt nicht so wahnsinnig staatstragend, sondern es war wirklich sehr persönlich. Und ich glaube, das geht vielen so, dass man nicht so richtig weiß, wie soll ich diese Rede auffassen. Aber sie war natürlich, man hat einen anderen Scholz kennengelernt, einen deftigen und einen draufhauenden Scholz.
Ja, und dieses Nachtreten von Scholz hatte dann das Nachtreten von Lindner zur Folge, dass der sie dann auch vor die Mikrofone stellte und halt den Bundeskanzler angriff. Also das hatte schon wirklich so ein bisschen was von Sandkastenstreitigkeit.
Ja, aber ich glaube, da ist der Bruch zwischen diesen beiden Charakteren offen geworden, weil tatsächlich war es ja am Anfang wirklich so, die FDP war eigentlich die Partei, die am weitesten gehen musste von den inneren Überzeugungen her, um in ein Ampelbündnis zu gehen, weil Grüne und SPD sind sich da in vielen Punkten einfach näher. Und deswegen hat Lindner immer so ein bisschen, wie ich vorhin schon sagte, so Welpenschutz oder er hat auf jeden Fall so vom Kanzler ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil für Lindner es einfach immer schwieriger war, Kompromissen zuzustimmen, was die Grünen manchmal sehr geärgert hat. Die fühlten sich dann irgendwie immer, wir müssen immer Ja und Amen sagen, bloß weil der Scholz dem Lindner wieder entgegenkommt. Das hat sich offensichtlich im Laufe der Zeit wirklich gewandelt, hat auch was damit zu tun, dass Scholz ja immer glaubt, dass er alles besser weiß, aber er glaubte wohl auch, dass er auch der bessere Finanzminister wäre und hat dann bei jeder Haushaltssitzung wohl auch Lindner zu spüren gegeben, ich weiß das sowieso alles viel besser, und Lindner irgendwann stur gesagt hat, okay, dann halte ich nur noch auf die Schuldenbremse drauf und mache auch sonst keine Kompromisse mehr, weil einmal ist er auch reingefallen. Und letzten Endes haben die beiden nicht mehr zueinander gefunden.
Was mir bei den Statements am Mittwoch aufgefallen ist, als es dann nämlich zu den Grünen ging mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, als sie vor dem Mikrofon standen, da fiel nicht einmal das Wort Scholz oder auch Lindner. Also die Namen hatten gar keine Bedeutung dort. Ist das dann politisch sauberer gewesen im Auftritt?
Die haben sich tatsächlich sehr rausgehalten, weil es wohl auch wirklich ein Streit war, der zwischen Lindner und Scholz sich abgespielt hat. Die beiden hatten ja auch am Sonntagabend noch zusammen gegessen, alleine. Ansonsten waren das ja immer Dreierrunden mit Habeck. Und es war wohl allen Beteiligten klar, dass es auf diese beiden ankommt. Wenn die nicht zusammenfinden, der Finanzminister und der Kanzler, und wenn die so weit auseinander sind, auch persönlich auseinander sind, dann wird das nichts mehr. Und wenn zwei sich streiten, hält der Dritte sich fein raus. Das ist ja eine alte Regel.
Das stimmt, gilt auch in der Politik. Stehen Rot-Grün jetzt eigentlich damit automatisch enger zusammen?
Na, die müssen jetzt ja enger zusammenstehen, weil noch sind sie die Regierung. Also wir haben jetzt, manche sagen eine Restampel, aber de facto haben wir jetzt eine rot-grüne Regierung im Moment.
Nach dem Aus für Finanzminister Christian Lindner kündigten alle FDP-Ministerinnen und Minister auch ihren Rückzug an. Nur Verkehrsminister Volker Wissing nicht. Er trat vielmehr aus der FDP aus und macht weiter als Bundesminister. Evi Seibert, unsere Hauptstadtkorrespondentin, ist mir weiter zugeschaltet in SWR1 Leute live aus Budapest. Ich habe mir zwei Zitate von Volker Wissing mal rausgezogen zu dieser Entscheidung. Land geht vor Partei und ich möchte mir selbst treu bleiben. Wie bewertest du diesen Schritt?
Ja, das ist irgendwie für alle, die darüber sprechen, so ein bisschen der Held, der moralische zumindest, der sich selber treu bleibt, weil man kann ja davon ausgehen, dass er nicht sehr lange, er ist jetzt ja mittlerweile auch Justizminister, diese beiden Ministerämter innehat. Also man kann nicht sagen, der ist irgendwie scharf auf eine Karriere, denn er ist wahrscheinlich bei den nächsten Neuwahlen eben gar nicht mehr Minister. Er hat auch vorher schon ganz deutlich seine Meinung gesagt, als dieser Streit noch brannte und als die Ampel noch mehr oder weniger lief. Da hat er einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben und da hat er auch gesagt, ich sehe die Rolle einer Regierung nicht darin, dass man eben seine eigenen parteipolitischen Punkte in den Vordergrund stellt, sondern dass man eben seine Arbeit macht und dass man eben die Verantwortung übernimmt, Kompromisse zu finden. Und es ist albern, wenn man hinterher sagt, oh, die anderen haben aber ganz andere Meinung als ich, sondern das wusste man ja vorher schon und das Wichtige ist, einen Kompromiss zu finden. Insofern war das klar.
Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, wie arbeitet dieser Mann denn dann weiter, wenn ich höre, dass drei Staatssekretärinnen und Staatssekretäre eben nicht diesen Schritt mitgehen, dann muss der ja erstmal auch ein neues Team um sich aufbauen.
Naja, es gibt ja wirklich sehr viele Beamte, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und nicht alles machen die Staatsminister. Also so ein Ministerium ist ein Apparat, der auch funktioniert, wenn der Minister mal eine Zeit lang nicht da ist. Das haben wir ja fast in jeder Koalition gehabt, dass irgendwann mal jemand geht oder woanders hingeht oder nach Europa geht oder zurücktritt. Das läuft schon das Haus. Und es ist jetzt ja auch nicht für ewig, sondern es ist ja jetzt ja wirklich nur bis zu dem Punkt, wo Neuwahlen sind. Also da denke ich, da muss man sich nicht so große Sorgen machen, dass er jetzt nicht arbeiten kann.
Aber du hast eben schon erwähnt, Volker Wissing dann eben nicht nur in Zukunft für Verkehr zuständig, sondern auch für Justiz. Das Gleiche trifft auch noch den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der bekommt noch Bildung und Wissenschaft dazu. Diese Zusammenlegung war dann auch irgendwie eine logische Konsequenz, bevor man ganz neues Personal sucht?
Ja, das passiert immer wieder. Wir hatten das auch, als Andrea Nahles zum Beispiel zurückgetreten ist. Da hat dann auch die zuständige Ministerin beide Ressorts übernommen. Es gibt so Vertretungsregeln, die sind niedergeschrieben und die kann man nehmen. Es ist ja nur die eine Ausnahme gewesen, dass das Finanzministerium komplett neu besetzt wurde mit einem neuen Finanzminister, der bis jetzt noch nicht Teil der Regierung war. Aber alles andere können für diese paar Monate letzten Endes die vorhandenen Minister auch leisten.
Die FDP, die hängt laut aktuellen Umfragen bundesweit bei so rund 3-4% der möglichen Wählerstimmen, wenn jetzt eine Wahl anstehen würde. Ist das Ampelaus förderlich jetzt für die Partei oder werden wir die FDP in Zukunft eher noch weniger auf politischen Bühnen sehen?
Das ist eine sehr kluge Frage. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie die Wählerinnen und Wähler oder eben die Befragten bei der nächsten Umfrage das bewerten, was die FDP da gemacht hat. Also in den ersten Umfragen, die gestern ja rauskamen, wurde Christian Lindner eher negativ gesehen, weil er auch so ein bisschen wahrscheinlich dieses Verräter-Image anhat und Scholz ja tatsächlich auch die Schuld wirklich auf ihn geschoben hat und das wohl angekommen ist bei den Leuten. Aber ob sich das hält, das weiß ich nicht, weil es geht jetzt natürlich darum, wie geht's weiter. Und wenn sich quasi diese Regierung jetzt weiter regiert und bekommt jeden Tag zwischen die Beine geschossen, weil viele Menschen sagen, warum sind die eigentlich noch da, wir wollen jetzt Neuwahlen, dann wird das zunehmend schwerer. Und das kann dann sein, dass die FDP davon profitiert, weil sie ja wohl diejenigen waren, die dieses Ende auch mit eingeläutet haben.
Diese Köpfe, Scholz, Lindner, Habeck, die sind ja alle irgendwie gebrandmarkt durch dieses Aus der Koalition. Wenn ich jetzt aber dann höre, dass FDP-Chef Christian Lindner, hat er gestern dann mitgeteilt, durchaus in der kommenden Bundestagswahl seine Partei anführen möchte, wenn denn auch die FDP das wolle. Was ist denn deine Einschätzung? Will die FDP?
Ja, sie haben im Moment ja niemand anderen, der quasi diese Rolle einnehmen kann. Er hat immer noch auf dem Pluskonto, dass er die FDP quasi als außerparlamentarische Opposition wieder in den Bundestag zurückgeholt hat. Das hat er geschafft und dafür sind ihm, glaube ich, die FDP-Mitglieder und auch die Leute, die jetzt im Bundestag sitzen, die Bundestagsabgeordneten der FDP, sehr dankbar. Ob das weiterhält, wenn die FDP zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl wieder rausfliegt aus dem Bundestag, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre dann das Ende von Christian Lindner als Parteichef. Aber im Moment ist er da noch da. Und das ist irgendwie etwas, was alle Politiker haben. Also wenn man den Kanzler fragt, dann ist er tatsächlich davon überzeugt, dass er weiterhin Kanzler bleiben kann. Wenn man Lindner fragt, ist er tatsächlich überzeugt, dass er auch Finanzminister in einer kommenden Regierung bleiben kann. Und wenn man Herrn Merz fragt, dann ist er auch sicher, dass er Kanzler wird. Ich glaube, sie brauchen ein extremes Maß an Selbstvertrauen.
Wir sprechen über Friedrich Merz in dieser Regierungskrise mit Efi Seibert, der Leiterin des SWR Hauptstadtstudios, live auf Dienstreise mit dem Bundeskanzler in Budapest. Ja, was herrscht wohl für eine Stimmung in diesen Tagen bei den Unionsparteien? Hat man sich da ins Fäustchen gelacht, weil die Ampel endgültig auseinandergekracht ist?
Ja, wir haben an dem Abend, als die Ampel auseinandergekracht ist, natürlich auch Leute im Konrad-Adenauer-Haus gehabt. Und die haben schon auch berichtet, dass irgendwann auch mal ein Tablett mit einer Flasche Sekt an ihnen vorbeigetragen wurde. Also insofern ist es schon so, dass sie natürlich sagen, okay, die hatten ja die ganze Zeit immer schon, natürlich ist es auch der Job der Opposition, die Regierung kritisiert, die Ampelkoalition als sich als Fehler für Deutschland immer kritisiert. Und insofern ist der Bruch dieser Ampel und kommende Neuwahl natürlich genau das, was die Union schon die ganze Zeit gefordert hat.
Und jetzt hat es dann gestern einen Mittagstermin gegeben zwischen Merz und Scholz. Wie harmonisch lief das wohl so ab?
Nicht besonders. Also es war jedenfalls sehr kurz, was bestimmt nicht daran liegt, dass die beiden nicht gerne reden, wenn man sie vor das Mikrofon stellt. Aber miteinander reden, das ist dann wohl was ganz anderes. Also es ging sehr schnell. Und Friedrich Merz hat heute dazu ein bisschen mehr erzählt als der Kanzler, der dazu sich sehr zugeknöpft zeigt. Der will das gar nicht erzählen, was da passiert ist. Aber Merz sagt ganz einfach, dass sie nicht der Steigbügelhalter für eine Regierung sei, die sich jetzt noch so über die letzten Monate rettet. Dass sie nicht der Kellner sein wollen, der jetzt Scholz als Kanzler noch in den letzten Monaten irgendwelche Entscheidungen und Abstimmungen mitträgt. Selbst wenn es Abstimmungen sind, die um Themen gehen, wo die Union normalerweise sagt, ja, das würden wir inhaltlich gut finden. Er knüpft das ja auch an eine Bedingung. Er sagt, okay, wir machen mit in diesen letzten Monaten bis zur Neuwahl bei bestimmten Entscheidungen, die die Union mittragen kann, aber nur, wenn der Kanzler sofort die Vertrauensfrage stellt, und zwar schon nächsten Mittwoch und nicht erst, wie der Kanzler das möchte, am 15. Januar.
Und für wie realistisch hältst du das? Also nächsten Mittwoch Regierungserklärung des Kanzlers. Der Kanzler hat bisher gesagt, der 15. Januar wäre sein Datum für die Vertrauensfrage. Was tut sich da in dem Bereich noch?
Also ich habe den Kanzler vor genau anderthalb Stunden zuletzt gesehen. Da hat er nicht gesagt, dass er nächsten Mittwoch die Vertrauensfrage stellen will, sondern er ist eigentlich immer noch voll bei seinem eigenen Zeitplan. Und das ist ja auch bei uns in der Verfassung so niedergelegt. Es kann nur der Kanzler eine Vertrauensfrage stellen. Es liegt nur an ihm. Die andere Möglichkeit wäre, dass es einen konstruktiven Misstrauensantrag gibt. Dann müsste Merz sich als Kanzler wählen lassen. Aber das geht nicht ohne die AfD und das will Merz wiederum auch nicht.
Das heißt also, bis dahin werden wir weiterhin noch so verbales Feuer von den Unionspolitikern bekommen. Markus Söder brachte sich gestern dann auch in Position. Keine Zeit für Spielchen. Wenn das scheitert, scheitert nicht nur Deutschland, sondern auch die Demokratie. Vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war dann so ein Satz zu hören wie, das ist politische Insolvenzverschleppung, die er Scholz vorgeworfen hat. Allerdings, man umgarnt so ein bisschen ja auch die Unionsparteien, weil es wahrscheinlich gar nicht anders geht. Vizekanzler Robert Habeck würde eine Zusammenarbeit mit den Unionsparteien begrüßen. Schwarz-Grün findet aber, glaube ich, nur Grün ganz gut. Schwarz nicht so.
Naja, Friedrich Merz sagt ja erst heute Morgen wieder, dass er alle demokratischen Parteien, und da erwähnte er auch ausdrücklich die Grünen, natürlich für zukünftige mögliche Gesprächspartner und Koalitionspartner hält. Also da hält er ein bisschen Abstand zu Markus Söder aus Bayern. Aber der Punkt ist tatsächlich, es hängt jetzt sehr, sehr viel an der Union. Ob sie bei den noch ausstehenden Abstimmungen im Bundestag zu wichtigen Gesetzen mitmacht oder nicht. Und es ist ja auch durchaus etwas dran an den Argumenten, weil wenn tatsächlich die Regierung unter Scholz nichts mehr durchkriegt, dann ist das tatsächlich Stillstand. Und es gibt auch tatsächlich eine Mehrheit in den letzten Umfragen, auch im ARD Deutschland-Trend, dass die Leute sagen, wenn Neuwahlen, dann jetzt. Das sieht allerdings der Kanzler nicht so.
Stand jetzt möchte Kanzler Olaf Scholz am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Der Druck allerdings, der ist groß. Ich habe nur mal so ein bisschen gesammelt. Die Bahn, die Kirche, Automobilhersteller, EU, NATO und das sind nur einige, die man nennen kann, die wünschen sich alle schnelle Neuwahlen. Bedeutet das irgendwie Druck für Olaf Scholz?
Ich glaube schon, dass das Druck bedeutet. Jedenfalls können wir uns darauf einstellen, dass sowohl die Opposition, also die CDU, CSU, als auch andere Parteien, die als Opposition jetzt im Bundestag unterwegs sind, immer darauf dringen werden, und zwar jeden und jeden Tag und jeder Sitzung, dass diese Regierung letzten Endes nichts mehr durchkriegt, wenn sie nicht mitstimmen, und dass es deswegen keine funktionsfähige Regierung ist und dass man deswegen Neuwahlen braucht. Und natürlich können wir uns auch darauf einstellen, dass ein Teil der Presse, das auch jeden und jeden Tag thematisieren wird. Das heißt, wir werden sicherlich irgendwann ein bisschen müde sein und sagen, meine Güte, wir können es nicht mehr hören. Die Frage ist, ob das beim Kanzler ankommt. Der ist ja sehr stoisch manchmal unterwegs und ob er das tatsächlich durchhält bis zum Januar oder ob er vorher irgendwann sagt, es schadet mir, weil die Stimmung umschlägt, weil die Leute sagen, Mann, jetzt mach doch mal, das kann passieren, dass er dann unter Umständen sagt, okay, wir ziehen es vor. Aber dass er nächsten Mittwoch, so wie das Friedrich Merz fordert, nächsten Mittwoch schon die Vertrauensfrage stellt, das glaube ich nicht.
Man könnte ja auch einfach sagen, das ist ein toller Gedanke von Olaf Scholz, der will mit seinem Zeitplan für einen sauberen Jahresabschluss sorgen, aber er, wie du sagst, kriegt ja auch nichts mehr durchgedrückt an Entscheidungen, weil ihm eben die Mehrheiten fehlen.
Richtig, genau. Also er hat sicherlich noch ein paar Projekte, die inhaltlich durchaus auch mit der CDU zusammen gehen könnten. Also zum Beispiel Hilfen für die Industrie, das will auch die CDU, das will auch die FDP. Oder schärfere Regeln in der Asylpolitik, dazu hat sich ja die Ampel dann durchgerungen. Auch das wäre durchaus mit der CDU zu machen. Und Merz hat ja auch gesagt, wir machen das auch, aber nur, wenn Scholz vorher die Vertrauensfrage stellt. Und wenn man sich so ein bisschen diesen Zeitplan anguckt, also der Scholz-Plan wäre, am 15. Januar stellt er die Vertrauensfrage, dann wird der Bundestag aufgelöst, dann sind im März, Ende März vielleicht oder am 9. März, wie das aus dem Kanzleramt auch schon durchgedrungen ist, wären dann Wahlen. Dann hätten wir allerdings erst nach den Koalitionsverhandlungen, die bestimmt nicht einfach werden für eine neue Regierung, im Mai eine neue Regierung. Das muss man sich vorstellen. Wenn man den Märzplan anguckt, der ja fordert sofort, dann wäre das Ganze 2 Monate früher, weil dann hätten wir im Januar Wahlen und im März schon eine neue Regierung. Also das sind tatsächlich Unterschiede.
Und was mir auch aufgefallen ist, es steht am 2. März auch noch die Bürgerschaftswahl in Hamburg an. Man könnte jetzt vielleicht Olaf Scholz auch unterstellen, vielleicht will er da noch einen gewissen SPD-Schwung mitnehmen für einen Bundestagswahlkampf.
Ja, aber da stellt sich die Frage, also würde ein Wähler in Stuttgart-Vaihingen echt Scholz wählen, weil der in Hamburg gewonnen hat? Also mit dem dortigen regierenden Bürgermeister? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Ja, das stimmt wohl auch wieder, aber man klammert sich wahrscheinlich an alles, was man irgendwie finden kann in diesen Tagen in der Politik. Und ich versuche halt nur schlau rauszuwerden, was dahinter steckt. Und es gibt ja immer so unterschiedliche Lesarten.
Ja, klar. Also dahinter stecken könnte natürlich schon, zumindest reimen wir uns das so zusammen, dass Scholz nochmal zeigen will, was möglich wäre, wenn dann nicht immer die Querschießer von der FDP dabei wären. Also, dass man in Ruhe regieren kann, dass man sich nicht dauernd zankt wie die Kesselflicker, weil Rot-Grün offensichtlich dann eben auch friedlicher unterwegs ist. Das ist, glaube ich, etwas, was er zeigen möchte, dass er als Kanzler tatsächlich noch handlungsfähig ist. Das betont er auch die ganze Zeit, dass er auch international, wie jetzt hier in Budapest, als Kanzler tatsächlich auch für Deutschland spricht. Das möchte er noch zeigen. Bloß die Frage ist, ob das durchdringt, wenn von der anderen Seite permanent das alles in Frage gestellt wird und immer Neuwahlen gefordert werden.
Und wir haben ja auch noch so einen Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr und der fürs kommende Jahr, der liegt ja auch noch auf dem Tisch. Also das ist dann auch alles, das sind alles Projekte, sage ich mal, die erstmal auf Eis liegen.
Das stimmt, ja. Also man kann da sicherlich auch immer mit irgendeinem vorläufigen Haushalt weitermachen. Das hatten wir ja auch, als die letzte Regierung sehr lange gebraucht hat, nachdem Lindner damals ja gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Da musste ja alles von vorne anfangen, bis wir dann in der großen Koalition gelandet sind. Das hat ja damals auch ewig gedauert. Da hatten wir auch nicht keinen richtigen Haushalt. Also das geht schon. Der Punkt ist tatsächlich eben dieser Stillstand, der dann unter Umständen stattfindet. Wir sehen das ja jetzt im Bundestag. Also der Bundestag war eigentlich voller Programmpunkte. Was ist jetzt? Nichts. Es wird nur noch über das, was an Daten gebunden ist, zum Beispiel eben der Fall der Mauer oder so. Das wird jetzt, das kann man irgendwie schlecht im Dezember noch machen. Aber ansonsten alles Inhaltliche, was Gesetze betrifft, liegt im Moment auf Eis.
Wolfgang Kotzian, SWR1-Hörer aus Blaustein, hat sich gemeldet. Du hattest es eben angesprochen, den Lindner-Spruch, den Spruch von Christian Lindner aus dem Jahr 2017. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und Wolfgang Kotzian fragt jetzt so mit dem Rückblick auf die zerbrochene Koalition, sortiert man da den Spruch neu ein? Ist er sich vielleicht auch in einer gewissen Weise treu geblieben, dass er jetzt raus ist?
Ja, aber das liegt aber, glaube ich, auch im Wesen von Christian Lindner, der, wenn es dann seiner Ansicht nach nicht mehr gut ist oder nicht klappt, auch tatsächlich sagt, ich spring raus. Während der Kanzler Scholz ja jemand ist, der sitzen bleibt und sagt, ich mache das weiter, ich bleib da. Der hat ja auch ein paar Niederlagen erlitten. Zum Beispiel wurde er ja auch nicht SPD-Chef und ist trotzdem sitzen geblieben, hat weitergemacht und ist irgendwann Kanzler geworden. Also das sind zwei unterschiedliche Typen. Und ja, Christian Lindner ist sich tatsächlich in dieser Beziehung treu geblieben, indem er sagt, ich gehe da raus. Er ist ja rausgeflogen, aber er wäre wahrscheinlich auch selber gegangen.
Genau. Lass uns auf diese Ampelzeit schauen, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Das fing alles mit einem tollen Foto an. Daran erinnere ich mich. Aber dann wurde es auch relativ schnell dann nicht mehr so schön. Und man hat ja auch einiges aufzuarbeiten. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also wir erinnern uns vielleicht noch einen Schritt vorwärts. Als Merkel gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter, da haben viele gesagt, das werden wir aber vermissen, wenn sie nicht mehr da ist. Sie war so irgendwie die Garantin, dass das irgendwie alles schon geregelt wird und dass irgendwie Deutschland auch so funktioniert. Und merkwürdigerweise hat das dann relativ schnell eigentlich niemand mehr so richtig vermisst, weil klar wurde, was die ganze Zeit eigentlich verpasst wurde an Modernisierung in diesem Land. Und deswegen war dieses Selfie, was wir da gesehen haben, was übrigens Volker Wissing gemacht hat, der jetzt ja auch wirklich eine besondere Rolle in diesem Ampelbruch spielt, das war wirklich wie so ein Aufbruch. Das sind plötzlich vier relativ jüngere Leute, die sagen, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Das war auch das Motto des Koalitionsvertrages. Wir sind eine Fortschrittskoalition. Wir wollen, dass Deutschland aufholt, dass wir im IT-Bereich und im digitalen Bereich nach vorne gehen, dass wir weniger Bürokratie haben, dass wir die Wirtschaft auf erneuerbare Energien umpolen. Das ist ein irrsinniger Prozess, der wirklich extrem anstrengend ist und eine große Herausforderung, aber irgendwann muss es passieren und wir machen das. Das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großer Sprung im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten. Aber dieser Sprung endete natürlich dann, weil sich plötzlich eine neue Kluft auftat, mit einem im Krieg mit der Ukraine und plötzlich war alles anders.
Und dieses gesamte Paket, also zum Krieg in der Ukraine, haben wir jetzt auch noch einen Krieg im Nahen Osten, Ausschreitungen der heftigsten Art. Ist das dann mit der Abwicklung der Pandemie, die wir am Anfang auch noch hatten, ein zu großes Paket gewesen?
Ja, also es ist letzten Endes, hat dieser Krieg in Europa, also in der Ukraine, hat dazu geführt, dass wir auf jeden Fall definitiv mehr Geld brauchten. Wir erinnern uns an diese Rede, die Zeitenwende-Rede vom Kanzler. Und dann begann ja dieser wahnsinnige Streit, wie viel Panzer, welche Waffen, wer auch immer was, wie viel Geld an die Ukraine liefert. Und da fing es ja auch schon in der Ampel an zu rumoren, weil die einen sagten, die FDP, wir erinnern uns an Frau Strack-Zimmermann, die wann immer den Mund aufgemacht hat, mehr Waffen für die Ukraine gefordert hat, an andere, die erstmal ein bisschen zögerlicher waren, an den Kanzler, der sehr zögerlich war. Das war das eine. Dann war das natürlich eine Geldfrage auch. Wo soll das ganze Geld herkommen? 100 Milliarden Euro sollte bereitgestellt werden. Und dann kam noch dieses Urteil des Verfassungsgerichts, als nämlich man sagte, wir können ja die nicht verwendeten Mittel aus dem Corona-Fonds, das waren schlappe 60 Milliarden Euro, nicht einfach weiterverwenden für was anderes. Die fehlten plötzlich. Und dann war tatsächlich nichts mehr mit Geld zu retten. Weil wenn die Meinungen auseinandergehen und man kann sagen, naja Gott, du kriegst ein bisschen was, du auch und du auch, dann lassen sich solche Unterschiede auch mit Geld ein bisschen zudecken. Aber wenn kein Geld mehr da ist, heißt es entweder du oder du mit deiner Idee. Und da begannen dann die großen Risse. Da wurde dann auch deutlich, dass man sich da nicht mehr vertraut, weil man natürlich versuchte, auch ein bisschen durch Tricks das Geld für seine eigenen Projekte zu bekommen. Und das war sozusagen der Anfang vom Ende des Vertrauens und auch dieser Erzählung dieser Fortschrittskoalition. Weil da war kein Fortschritt mehr zu machen, wenn die sich zanken und wenn das ganze Geld, was da ist, letzten Endes in einen europäischen Krieg auf der einen Seite und in wenige Projekte, die noch übrig bleiben, auf der anderen Seite gehen.
Jetzt kennst du die Köpfe der Ampelregierung relativ gut und siehst sie regelmäßig. Das Miteinander, es hat ja nachher dann nicht mehr solche Momente wie diesen Selfie-Moment gegeben. Hat sich das wirklich dann auch stark abgekühlt?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Also diese drei Ampelköpfe, die letzten Endes dann auch am Schluss dann auch dafür verantwortlich waren, dass es gekracht ist. Also Robert Habeck, Christian Lindner und der Kanzler. Die waren lange Zeit tatsächlich, selbst wenn sich die Fraktionen und die Politiker der jeweiligen Parteien auf den unterschiedlichsten Ebenen gezankt haben und sich auch übergangen fühlten oder eifersüchtig waren oder was auch immer. Es gibt es ja unter Politikern auch auf die jeweils andere Partei. Die drei haben es eigentlich irgendwie immer hingekriegt, eine Zeit lang. Die tauchten ja auch immer da auf und sagten, wir haben uns geeinigt, wir haben einen Weg rausgefunden. Das ist am Schluss auch zerbrochen. Aber am Anfang war das anders. Ich erinnere mich, dass Christian Lindner gesagt hat, der Kanzler hat ein moralisches Geländer, was ich damals schon einen komischen Spruch fand, aber der war offensichtlich eben davon überzeugt, dass der Kanzler ein guter Moderator auch ist, dass er immer, wenn's kracht, von einem zum nächsten Raum geht und miteinander Verbindungen sucht. Das haben die Grünen zwischendurch auch gesagt. Das war am Anfang ein großes Vertrauen. Die wollten auch. Und es ist für Deutschland, glaube ich, auch eine verpasste Chance, weil wir hatten da schon eine relativ moderne Regierung, die, wenn sie diese Modernisierungsprojekte wie die Bahn und alles wirklich mit mehr Geld und mit mehr Freude auch hätten durchsetzen können, da wären wir ein Stück weitergekommen. Diese Chance haben sie auch selber vertan.
Diese Vertrauensfrage eines Kanzlers, die dann ansteht, die haben wir so oft noch nicht erlebt. 2005, Gerhard Schröder war es, glaube ich, zum letzten Mal. Welche besonderen Zeiten erlebst du da gerade als politische Berichterstatterin?
Ja, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und wie alle müssen wir natürlich, wenn das so ansteht, alle nochmal ins Grundgesetz gucken und nochmal genau nachlesen. Weil es hat natürlich nicht jeder immer, weil es so selten passiert, sofort parat, welche Artikel da greifen, welche Fristen da greifen etc. Letzten Endes haben wir eigentlich ein sehr stabiles Grundgesetz, was das betrifft. Weil das Parlament kann nicht einfach sagen, okay, der Kanzler passt uns jetzt nicht mehr, den wählen wir mal ab. Das geht nicht. Der Kanzler muss selbst die Misstrauensfrage stellen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, der Kanzler sagt, wenn seine eigene Fraktion zum Beispiel, sagen wir mal die SPD, ist sich nicht so richtig einig, ob sie dem Vorschlag des Kanzlers folgen soll oder nicht, dann kann er diese Vertrauensfrage stellen, um seine Fraktion zu disziplinieren. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht mit mir zusammen stimmt, dann bin ich weg. Das ist so eine Drohung und eine Disziplinarmaßnahme. Aber das andere, und das ist das, was wir demnächst erleben werden, ist, dass man die Vertrauensfrage stellt, um Neuwahlen herbeizuführen. Und da hatten wir eigentlich zweimal den Fall, dass das gar nicht so gemacht wurde, wie es das Grundgesetz eigentlich vorsieht, nämlich Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Die haben beide absichtlich diese Vertrauensfrage verloren. Also die haben ihren eigenen Leuten gesagt, stimmt mal gegen mich, damit sie Neuwahlen erzeugen können. Das hat auch beide Male stattgefunden mit unterschiedlichem Erfolg. Kohl wurde gewählt zum Kanzler und Schröder hat verloren und wurde von Merkel abgelöst.
Sind das gerade so die spannendsten Tage deiner Berlin-Zeit, die du da erlebst?
Ja, also ich habe bis jetzt noch kein Misstrauensvotum als aktive Korrespondentin in der Regierung erlebt. Insofern ist es für mich neu. Aber natürlich so Wahlen, Koalitionsverhandlungen und sowas wie jetzt, da steigt die Fieberkurve überall. Also ich habe das jetzt die letzten Tage auch in Berlin gesehen, als ich noch in Berlin war. Jetzt sitze ich ja hier in Budapest. Alle eilen durch die Gegend, jeder versucht irgendwie, es ist eine wahnsinnige Energie und es ist auch an diesen Abenden, an denen diese Dinge jetzt passiert sind, da fliegt das ganze Hauptstadtstudio aus. Also alle kommen zurück in den Job oder sehr, sehr viele. Jeder positioniert sich vor irgendeiner Parteitür, Fraktionstür, vom Kanzleramt, meldet genau, was er mitbekommt, damit alle immer auf dem gleichen Stand sind. Also das ist wirklich extrem spannend und alle sind immer unter viel, viel, viel Adrenalin. Und man schläft natürlich echt wenig in diesen Zeiten. Also heute Nacht bei mir waren es, glaube ich, 4 Stunden.
Dafür klingst du richtig frisch, kann ich dir sagen.
Ungarischer Kaffee.
Das ist dein Geheimrezept. Aber wenn dann alle Informationen zusammengetragen werden, du sagst, alle schwärmen aus, schwirren aus und dann kommen sie wieder zusammen und jeder bringt was mit. Das muss ja auch alles sortiert werden und man kann ja auch nicht alles 1:1 raushauen, was man so bekommt.
Nein, aber ich glaube, was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist in diesem ARD-Hauptstadtstudio, in dem wir ja auch ein Teil sind, ist das enorme Know-how, das wahnsinnige Wissen. Also wir haben ja für jede Partei, für jedes Ministerium auch Fachleute, die sich da auch wirklich, auch nicht nur in Krisenzeiten, sondern immer reinarbeiten, die auch ganz, ganz viele Telefonnummern haben, die ganz viele Leute anrufen. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass man von allen Seiten Informationen bekommt und von allen Standpunkten, um sich hinterher einen zusammenreimen zu können, wie kann es denn wirklich gewesen sein, weil jeder natürlich auch seine Geschichte erzählt. Und das mit dem ganzen Wissen von unseren Experten, das ist schon wirklich beeindruckend und das ist eine echte Leistung. Also ich bin da schon ein bisschen stolz auf unser Studio.
Das könnte ja auch sein mit dem, was ihr sozusagen jeden Tag auf die Sender bringt. Das heißt aber, ihr müsst extrem gut netzwerken. Das heißt, viel telefonieren aus dem Büro und dann auch nochmal in den verschiedenen Parteizentralen vorbeischauen und gucken, was man da noch mitbekommen kann. Oder sind es auch ganz geheime Treffen, die ihr teilweise habt?
Ja, diese geheimen Treffen nennt man Hintergrundgespräche und die sind sozusagen die Währung, in der in Berlin Informationen bezahlt werden. Natürlich wird man gerne auch abends zu ein oder zwei Hintergrundtreffen eingeladen, wo ein Politiker dann tatsächlich auch erzählt. Das darf man dann nicht zitieren, man darf es nur wissen. Das nennt sich unter drei, das ist so ein Fachbegriff. Und der erzählt natürlich seine Geschichte, seine Version der Dinge. Und darum ist es wichtig, auf möglichst viele Hintergründe zu gehen, um einfach eben verschiedene Variationen dieser Geschichte zu erleben oder zu hören, um sich tatsächlich hinterher ein eigenes Bild machen zu können.
Die deutsche Regierungskrise hat natürlich auch Auswirkungen auf die internationale Ebene. Das spürt in diesen Tagen SWR1-Leute-Gesprächspartnerin, unsere Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert beim Europagipfel in Budapest, wo du weiterhin bist. Im Hintergrund hört man ein gewisses Treiben unter euch Journalisten. Am Rande ist mir ein Zitat aufgefallen, Finanzministerpräsident Petteri Orpo, der hat seine Hoffnung geäußert, dass es rasche Neuwahlen gibt. Das Thema hatten wir schon besprochen, denn Europa brauche eine starke deutsche Regierung. Was ist denn Scholz' Wort aktuell international wert?
Ja, die internationalen Partner sehen das natürlich, was in Deutschland passiert und reiben sich ein bisschen die Augen, weil sie das von diesem super stabilen Deutschland bisher gar nicht gewohnt sind, dass da plötzlich so ein flügellahmer Kanzler oder Kanzlerin um die Ecke kommt, der nur noch begrenzt Zeit hat und auch nicht so richtig weiß, ob das, was er will, dann auch letzten Endes durchgeht. Auf internationaler Ebene ist es noch ein bisschen einfacher, aber bei innerdeutschen Gesetzen ist es natürlich schwieriger. Deutschland ist unglaublich wichtig in dieser EU. Es ist die stärkste Wirtschaftsnation. Auf der anderen Seite sitzen da Leute mit am Tisch, die Ähnliches erlebt haben. Das hat der Kanzler gestern auch erzählt. Also zum Beispiel Macron, der ist ja auch ein bisschen flügellahm. Also die fragen sich dann auch mal so, wie ist es denn so bei dir? Ne? Also das ist dann auch unter Kollegen tatsächlich der Talk. Auf Regierungsebene kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Aber man weiß natürlich, in allen möglichen Ländern passieren solche Dinge eben auch mal in Deutschland. Und es ist ja nicht so, dass Deutschland jetzt völlig kopflos dasteht. Wir haben ja bald Neuwahlen und dann haben wir wieder eine volle zuständige Regierung. Deswegen, das ist hier nichts ganz Ungewöhnliches.
Wir stecken in Zeiten, wo sich wirklich minütlich fast was verändert. Wir haben es auch in den SWR1-Nachrichten schon gehabt, dass Robert Habeck für die Grünen anscheinend dann heute bekannt geben wird, dass er als Kanzlerkandidat in das nächste Bundestagswahlkampfrennen geht. Ich finde eine Mail von SWR1-Hörerin Melanie aus Hornberg ganz spannend. Die schreibt nämlich, was für ein Signal würden die Bürger erhalten, wenn die CDU-CSU dem Plan von Scholz zustimmen würde und die Gesetze vor Weihnachten kompromissbereit beschließt. Die Bürger würden sehen, die Politik hält in der Not zusammen. Das wäre ein Wahnsinnsschritt. Ab März könnte dann jeder wieder für sich kämpfen. Aber immer dieses ständige Gegenteil von dem sagen, was die andere Partei vorschlägt, ist Gift für die Demokratie. Sind da zu viele Egoismen am Start, deiner Meinung nach, die man jetzt vielleicht gerade eben nicht braucht?
Also ich finde, Melanie wäre eine tolle Bundeskanzlerin.
Schlage ich vor.
Also, ja, also das ist genau der Punkt. Also es ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, dass dann plötzlich die Inhalte nach hinten treten und die Parteitaktik und der Machterhalt oder aber der Wunsch nach der Regierungsmacht nach vorne tritt. Das ist tatsächlich so. Also natürlich ist das reine Taktik, was die CDU und die Union da macht. Das ist letzten Endes natürlich auch irgendwie logisch, diese Opposition jetzt noch will an die Macht, möchte die Regierung stellen, um dann zu gestalten in ihrem Sinne. Und deswegen möchten sie natürlich nicht dem Gegner, und das ist ja in dem Moment eben Olaf Scholz, der dann auch wahrscheinlich im Wahlkampf der Hauptgegner sein wird, irgendeinen Gefallen tun. Und da verschwinden leider dann die Inhalte, weil man tatsächlich ja auch Themen hat, wo die Opposition, die CDU durchaus sagen würde, zum Beispiel eben bei der Migrationsthematik, wenn da schärfere Gesetze kommen, das ist durchaus im Sinne der CDU, warum stimmt sie da nicht zu? Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man das sieht, aber so ist auch Politik. Auf der anderen Seite, um jetzt nicht negativ zu enden.
Bitte, ja.
Wir haben entweder im März oder im Mai die Chance, eine neue Regierung zu wählen. Es liegt an uns, auch wie wir abstimmen. Und wir können frei wählen. Das ist ja auch wirklich, und jeder Anfang ist gut. Das Gewürge ist zu Ende. Das ist ja das, was alle Leute auch ein bisschen frustriert hat. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Und wie der aussieht, das können wir mitbestimmen. Und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Vor allen Dingen, wenn man hier in Ungarn sitzt.
Das ist wohl wahr. Das sagte Efi Seibert, unsere Hauptstadtkorrespondentin, mit dem Bundeskanzler auf Reisen beim Europagipfel in Budapest. Danke, dass du diese 2 Stunden zur Verfügung standst. Und ich habe stellvertretend noch einen Satz von Ute Mohr aus Schriesheim für dich. Danke für die tolle, informative Sendung. Ihr kriegt es in diesen turbulenten Zeiten hin, dass Zuversicht und Freude am Sein nicht auf der Strecke bleiben. Das gilt dann dir. Danke, Efi.
Oh, vielen herzlichen Dank. Das freut mich. Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.